Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wie können wir mit Achtsamkeit unsere Intuition stärken? Was ist Intuition und warum ist Intuition auch wichtig? Das ist unser Thema heute. Wir sprechen über die Intuition. Hanna hat sich das gewünscht. Sprech doch mal über die Intuition. Viele Grüße, Hanna. Dankeschön für deine E-Mail. achtsam@deutschlandfunknova.de. Und der Benjamin, der wollte was über Zweifel erfahren. Und oft zweifeln wir ja, wenn wir nicht auf unsere Intuition hören. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Herzlich willkommen, Mai Höeng. Hallo.
Hallo.
Sie ist Psychologin, Therapeutin und Achtsamkeitsfan. Und hat am Ende dieser Folge wieder eine Übung für uns alle vorbereitet. Was hast du denn diesmal mitgebracht?
Diesmal habe ich eine Übung, wo wir verschiedene Situationen, in denen wir intuitiv entscheiden könnten, dass wir die so ein bisschen beleuchten in unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, weil es gibt ja leichte Situationen von Entscheidungen und auch schwierigere.
Oh ja, was wir alles immer an Entscheidungen treffen. Ach so, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin und beschäftige mich auch schon seit ein paar Jahren mit all diesen Themen Neurologie, Neuroplastizität und positive Psychologie und so sind meine Lieblingsthemen, über die stundenlang reden und schreiben könnte. Intuition ist etwas, da wird oft drüber gesprochen und sagt, ja, was sagt denn dein Bauchgefühl und so. Und trotzdem ist es immer noch nicht so ganz klar, wie wir denn aktiv etwas für unsere Intuition machen können, weil es gibt ja kein Intuitionsfitnessstudio. Deswegen gibt es jetzt diese Folge. Was ist denn erstmal Intuition?
Ja, ich finde, allein schon bei der Definition fängt es an und es gibt unglaublich viele Definitionen. Ich habe einfach mal alle möglichen rausgesucht und dann quasi in dieser, die ich mit euch jetzt teile, so ein bisschen gebündelt. Und unter Intuition versteht man vor allen Dingen in der Psychologie, dass das so ein Ergebnis unbewusster, kognitiver, aber auch affektiver Prozesse ist, die zu sehr schnellen und ganzheitlichen Bewertungen führen. Das heißt, die Person, wenn wir irgendwie etwas entscheiden oder eine Bewertung treffen, wir sind uns dann dessen gar nicht bewusst, auf welcher Basis wir diese Entscheidung dann fällen, ne? Wie diese Bewertung kommt und können auch oft keine Begründung oder eigentlich nie so richtig eine logische Begründung formulieren, weil das einfach so ein, Gerd Gierenzer, ein Psychologe, der viel auch dazu forscht und geschrieben hat, der nennt das so ein gefühltes Wissen, ne? Und sagt, da gibt es so drei Merkmale auch, dass es oft sehr schnell im Bewusstsein so kommt, ist. Man weiß nicht genau, es ist so ein Bauchgefühl, was plötzlich da ist und lenkt dann tatsächlich doch viele Entscheidungen in unserem Leben, weil wir uns ja oft nicht dessen so bewusst sind.
Oder wir entscheiden uns, und ich glaube, das ist eher ein großes Problem, gegen unsere Intuition. Mhm. Kennst du das auch? Ich habe schon zum Beispiel mal ein Projekt angenommen, obwohl meine Intuition ganz laut angerufen hat und gesagt hat, Diane, mach das nicht, das wird furchtbar. Überraschung, es wurde furchtbar. Ich habe aber nicht auf meine Intuition gehört, sondern habe eben dagegen gehandelt, weil ich glaube, viele von uns sind auch so aufgewachsen, dass wir so Kopfmenschen sind. Und mein Kopf hat gesagt, na klar, es ist doch eine gute Möglichkeit, mach dieses Projekt.
Ja, ich kenne es total, also dass ich da irgendwie Entscheidungen, weil ich dann auch dieses FOMO, ne, dieses Fear of Missing Out, dann gedacht habe, so ja, nee, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt diese Chance vielleicht nie wieder und es hat sich einfach irgendwie nicht gut angefühlt und ich glaube, in dem Moment, wo wir eben nicht greifbare logische Begründungen haben, ist es ja noch schwerer zu sagen, okay, ich halte mich wenigstens an diesen Fakt, weil wenn die Fakten sagen, okay, es spricht wirklich dagegen, dann können wir sagen, okay, schwarz auf weiß, aber diese Intuition, weil das auch so schwammig ist, deshalb können ja viele gar nicht sagen, woran sie es festmachen, weil es außerhalb unserer Wortsprache irgendwie ist. Es ist ein Gefühl einfach und das ist sehr schwierig.
Das ist sehr schwierig, ja. Allerdings. Aber deswegen sprechen wir ja drüber. Ja. Und in der Psychologie hat man sich aber auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt.
Ganz, ganz viel. Also es gibt hier wieder mehrere Buchtipps für euch. Beispielsweise der Psychologe Daniel Kahnemann, ein absoluter Bestseller, Schnelles Denken, Langsames Denken, im Siedler Verlag erschienen. Also der hat auch übrigens einen Nobelpreis bekommen. Wir Psychologen sind sehr, sehr stolz darauf, weil das, ich glaube, der einzige Psychologe ist, der einen Nobelpreis erhalten hat. Und da macht er halt auch diese, dass Denken nicht einfach nur Denken ist, sondern dass wir diese zwei Systeme haben. Einmal System 1, was automatisch und schnell irgendwie vorgeht. erste Nachteil ist natürlich Informationsverlust, aber dann das zweite System, dass wir da wirklich reflektieren, logische Argumente haben. Und dann hatte ich ja eben noch Gerd Gigerenzer genannt, deutscher Psychologe, ein Buch von ihm, Bauchentscheidung, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. Also auch da ganz viel über das Unbewusste und wie wir Entscheidungen fällen. Und er bezieht es auch nochmal auf Heuristiken, also dieses intuitive Entscheiden.
Was heißt das?
Genau, Heuristiken. Wir haben, glaube ich, ab und zu mal über ein paar Heuristiken gesprochen, aber heute können wir mal ordentlich darüber sprechen, dachte ich auch. Ja.
Jetzt mal ganz ordentlich,
genau. Jetzt mal ganz ordentlich. Wir haben mal einen Rahmen dafür, mal einen Raum für die Heuristik. Heuristiken, das sind quasi so Regeln, Faustregeln, die wir haben, die uns dabei helfen, wenn wir in Situationen sind, wo wir gar nicht so viel Zeit haben, so viele Ressourcen haben, trotzdem irgendwie halbwegs noch eine gute Entscheidung zu fällen. Ja, die basieren auch auf Erfahrungen, die wir haben. Und es gibt verschiedene Heuristiken, also wirklich so Kategorien, quasi wie so Tricks. Und wir können sie bewusst anwenden, aber oft auch unbewusst, ne? Und deshalb gibt es viele in der Psychologie, die sagen, naja, intuitives Entscheiden, die setzen das dann auch gleich mit Heuristiken. Und ich habe nochmal drei mitgebracht. Wir können auch abwechselnd Beispiele dazu nennen. Also eine Heuristik ist zum Beispiel die Repräsentativitätsheuristik. Die basiert einfach auf der Annahme, Dinge, die irgendwie ähnlich aussehen oder sich irgendwie ähnlich verhalten, dass wir auch denken, die Eigenschaften wären dann ähnlich. Aber wenn wir zum Beispiel eine Person sehen, die super fit aussieht und sportlich aussieht, denken wir auch, das ist eine sportliche Person.
Ah, okay, alles klar. Dann gibt es die Verfügbarkeitsheuristik. Die mag ich auch sehr gerne. Die basiert auf der Annahme, dass Informationen, die leicht verfügbar sind, wichtiger oder wahrscheinlicher sind. Also je nachdem da auch wieder, wo wir unseren Fokus hinlenken, wo wir unsere Aufmerksamkeit haben, das denken wir, das ist wichtiger und wahrscheinlicher. Und das ist fast noch vorsichtig formuliert, weil meistens ist es ja so, dass wir dann denken, das wäre die absolute Wahrheit. Zum Beispiel könnten wir annehmen, dass Flugzeugabstürze häufiger vorkommen, wenn wir kürzlich von einem Flugzeugabsturz in den Nachrichten gehört haben. Oder wenn wir überhaupt immer Nachrichten konsumieren, wo dann darüber gesprochen wird, wer wieder wen übers Ohr gehauen hat oder Schlechtes, Schlimmes getan hat, dann haben wir die Informationen verfügbar, wer alles böse, schlimm, schrecklich und grausam ist. Uns fehlt aber die Information, wer nett ist, wer selbstlos ist, wer anderen hilft, wer irgendwie Oma einen Kuchen gebacken hat oder irgendwie Kinder betreut hat. Diese Information ist nicht enthalten in den Nachrichten. Das heißt, wir denken, die Welt ist schlecht und das ist eben so, weil wir eben diese Information verfügbar haben. Das heißt,
also was du ja gerade auch ansprichst, ist so wichtig, ist so fehleranfällig einfach auch, ne? Diese Heuristiken.
Absolut. Und das heißt, du würdest dann sagen, dass jetzt meine Intuition sagen würde, die Welt ist schrecklich und alle sind böse, ja? Also, dass meine Intuition quasi mir diese Information geben würde aufgrund der Verfügbarkeitsheuristik?
Naja, also ich habe das ja so gesichtet und ich finde schon, dass Intuition und Heuristiken, ich würde es trennen. Ich würde das nicht alles in einen Guss irgendwie so packen, weil ich habe eine Arbeit von einer anderen Psychologin gefunden, die schon gesagt hat, intuitive Entscheidungen und Heuristiken sind nicht das gleiche. Intuition, die werden auch nochmal mehr von Emotionen und Affekten gesteuert und dieser Erfahrungsschatz, den wir halt von ganz vielen Jahren haben und dass es im Unbewussten dann einfach ist, ja. Aber ich bin auch keine Entscheidungspsychologin-Expertin. Ne? Also wenn da jemand sich mit auskennt, schreibt mir gerne. Ich würde gerne mehr dazu lernen. Aber so von meiner Recherche zu diesem jetzigen Punkt würde ich sagen, das sind schon andere Dinge. Die sind sehr verwandt und ähnlich, aber nicht das Gleiche.
Aber eine Heuristik hast du noch.
Ja, genau, die Verankerungsheuristik, genau. Die hört sich auch ganz lustig an und die basiert darauf, dass wir einfach Ankerpunkte in unserem Leben haben und die beeinflussen dann unsere Entscheidungen. Und das kann man sich aber auch zunutze machen, beispielsweise, wenn man einen Spendenaufruf startet, dass man dann sowas schreibt wie die meisten Spenden halt irgendwie 30 Euro. Also einfach nur, dass wir irgend so eine Referenz aufmachen, dann fangen die Leute nicht von 0 Euro an und spenden dann nur 5 Euro, sondern eher, sie haben 30 gehört und dann würden sie 30 plus irgendwie spenden.
Wir brauchen einen Ankerpunkt. Okay, verstehe. Mhm. Ja, aber stimmt. Wahrscheinlich ist Intuition und da auch wieder sind wir selbst gefragt, was unsere eigene Intuition zu dem Thema Intuition sagt. Oh Gott, Metaebene.
Ja.
Wahrscheinlich ist Intuition auch mehr als so eine Heuristik, würde ich auch jetzt sagen. Also mein Bauchgefühl sagt auch, dass da schon noch ein bisschen mehr dahinter steckt, wie du sagst, Gefühle zum Beispiel. Also wenn ich dann irgendwie in den Bus steige und ich sehe, wie Leute jemandem helfen, sein Gepäck in den Bus zu schieben, denke ich, ach guck mal, vielleicht ist die Welt dann doch nicht ganz schlecht, obwohl ich in den Nachrichten gehört habe, dass die Welt sehr schlecht ist und wir alle verloren sind und so. Das ist jetzt nur als Beispiel, ja, weil das ist wahrscheinlich dann noch facettenreicher, die Intuition. Und dies hier heißt ja achtsam, ne? Wir sprechen ja über Achtsamkeit. Und im Grunde ist ja Achtsamkeit der Schlüssel schlechthin, um irgendwie mit unserer Intuition in Kontakt zu treten, ne?
Ich finde es total. Ich finde wirklich, dass das der Schlüssel ist. Denn die Intuition, das ist ja quasi eine Kommunikation unseres Körpers, unserer Emotionen, unserer Erfahrung mit uns. Und wenn wir nicht hinhören, wenn wir nicht stoppen, dann fällt diese ganze Informationsquelle weg. Deshalb wird ja auch vom Bauchgefühl oft auch gesprochen, dass auch so körperliche Erfahrungen sind, wenn wir nicht wissen, wie unsere Signale sind, also unsere Sprache, unsere eigene Sprache nicht sprechen, können wir auch nicht hinhören. Und das können wir tatsächlich immer wieder kultivieren. Also einerseits stoppen im Alltag, da geht es um Achtsamkeit auch darum, dass wir nicht in diesen Multitasking-Modus verharren und im Zombie-Modus alles machen, sondern wirklich wach sein für all die Erfahrungen, die wir machen, hinhören. Und dann auch selbst einfach auch gucken, okay, in der Vergangenheit gab es vielleicht Situationen, da haben wir nicht auf unsere Intuition gehört. Ne? Wie hat sich das damals angefühlt und wie hat es sich angefühlt, als wir auf unsere Intuition gehört haben? Wie hat sich das überhaupt gezeigt in diesen Momenten?
Jetzt gibt es ja viele, die bei solchen Themen immer sagen, ach, das ist alles irgendwie eh so Quatsch und Wischiwaschi, aber auf unsere Intuition hören wir ja ständig, weil wir haben ja eben schon gesagt, wir treffen sehr viele Entscheidungen und da geht es natürlich darum, mit welchem Partner wir die meiste Zeit verbringen in unserem Leben. Es geht auch um Sachen wie, welches Oberteil ziehe ich heute an, aber es geht natürlich auch um Sachen wie, in welche Firma investiere ich zum Beispiel knallhart? Also, weil irgendwelche Zahlen und Fakten haben die alle die Firmen. Oder welche Aktien kaufe ich? Oder jede Geschäftsfrau, jeder Geschäftsmann muss knallharte Entscheidungen treffen, die viele Mitarbeitende betreffen, muss Entscheidungen treffen, welches Produkt wir herstellen und welches nicht. Das sind riesige Dinge, die da entschieden werden. Und viele Manager, Managerinnen, weiß ich nicht, Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber haben gesagt, das habe ich intuitiv entschieden und es war ein großer Erfolg. Oder das habe ich intuitiv entschieden, es war leider kein großer Erfolg, wie auch immer. Aber wir können uns eben ganz oft gar nicht auf Zahlen verlassen, weil die ja auch sich morgen ändern können. Wir haben alle irgendwie Crashs, Finanzbörsencrashs miterlebt. Dann gab es Corona und weiß der Teufel, was nicht alles da auch im Geschäftsleben dazwischen kommen kann. Das heißt, auch Business ist natürlich mehr als Zahlen. Da ist auch Intuition gefragt. Ne? Und da hast du eine Studie mitgebracht.
Genau, ich habe nämlich diese Studie für all die SkeptikerInnen mitgebracht, die denken, oh, Intuition ist nur so, ja, Wischiwaschi, ESO-Ecke oder so. Nein, auch die knallharten Manager, wie du schon eben gesagt hast, bedienen sich auch der Intuition. Und das ist eine Studie von Hensman und Sattler-Smith, 2011 erschienen in der European Management Journal. Und da ging es um diese intuitive Entscheidungsfindung im Banken- und Finanzwesen. Und die haben eine qualitative Studie durchgeführt. Das heißt, die haben keine Fragebögen ausgeteilt, sondern wirklich lange, tiefgehende Interviews, um zu gucken, wie gehen denn Führungspersonen im Banken- und Finanzwesen mit Intuition in ihrem Alltag um? Spielt das für sie überhaupt eine Rolle und spielt das bei Entscheidungen vor allen Dingen eine Rolle? Und die haben Führungskräfte rausgesucht, die mindestens mal 20 Jahre Erfahrung schon hatten aus den führenden börsennotierten Banken in Großbritannien, ja, und haben dann diese Interviews durchgeführt und tatsächlich im Ergebnis kam raus, dass sehr häufig diese Führungspersonen sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Also da waren so Zitate dabei, sowas wie ja, die Fakten, wie du eben auch schon gesagt hast, die sind einerseits da, aber ganz am Ende des Tages muss man schon auch auf sein Bauchgefühl hören. Oder andere haben auch gesagt, dass es eine wirklich wichtige ergänzende Informationsquelle ist halt, ne, neben diesen rationalen Analysen. gewesen. Oder dass sie auch gesagt haben, wie unglaublich wichtig es ist, neben, also diese Intuition baut halt auch auf Erfahrung auf, ne? Also dass sie sagen, wenn ich jetzt angefangen hätte im ersten Jahr, dann hätte ich mich nicht getraut, auf meine Intuition zu hören. Aber wenn man sehr viel Erfahrung hat und einfach schon ganz viele Abläufe erlebt hat im Berufsleben, dann ist es einfach okay und man hat ja manchmal gar nicht die Zeit, um ganz genau alles analytisch zu hinterfragen, zu beobachten, auf die Intuition zu hören. Und was ich super, super spannend fand, war eine Frage, wie sich denn die Intuition bei diesen ganzen Bankern gezeigt hat. Und viele sagen, sie haben so eine innerliche Stimme. Ja, also jetzt nichts Psychotisches oder so, sondern so wissen, ja, das ist eine Stimme so in meinem Kopf, meine Stimme. Andere, so ein körperliches Gefühl halt, also daher auch dieses Bauchgefühl. Aber es gab auch Personen, die haben gesagt, wenn sie zum Beispiel Menschen begegnen, dass sie wie so eine Art Aura irgendwie so eine wahrnehmen. Und das ist auch nichts Paranormales, was hier, sondern alles sehr, sehr fundierte Leute, die darüber gesprochen haben. Und das Fazit, finde ich, für mich ist einfach, gerade wenn man dieses Stereotyp hat, ja, von diesem super rationalen Manager, dass die halt auch auf ihr Bauchgefühl hören und doch sehr oft, zumindest in dieser Studie, gesagt haben, dass es am Endeffekt auch gute Entscheidungen waren.
Oder sagst du auch was Schönes mit der Erfahrung? Das ist natürlich auch noch ganz wichtig, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, dass wir natürlich in unsere Intuition schulen, einmal indem wir auf uns selbst eingehen und uns mit uns selbst beschäftigen. Je mehr wir uns fragen, was unsere Werte sind, was wichtig für uns ist, wie wir leben wollen. Also wenn wir sagen, ich möchte zum Beispiel nächstes Jahr mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Wenn wir diesen Gedanken zum Beispiel aufschreiben in unseren Notizbuch oder so, in unser Tagebuch oder wohin auch immer, dann haben wir ja einen Leitstern zum Beispiel fürs nächste Jahr. Wir haben etwas vor. Und wenn uns dann jemand einen Job anbietet und sagt, möchtest du 100 Stunden pro Woche arbeiten, dann wird unsere Intuition sagen, nein, es ist mein tiefes Bedürfnis, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Es ist jetzt nur ein Beispiel, einfach nur um zu zeigen, was ich meine. Also je achtsamer wir auf uns selber hören und immer wieder fragen, was möchte ich, wo möchte ich hin, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten, was ist mein Fokus jetzt vielleicht für nächstes Jahr. Vielleicht sieht es dann übernächstes Jahr schon wieder ganz anders aus. Vielleicht möchte ich dann irgendein krasses Projekt annehmen, wo ich dann halt mal mehr arbeiten muss. Das ist ja dann auch okay. Bloß wenn wir uns selber immer wieder fragen, was möchte ich, was ist mir wichtig, können wir besser Entscheidungen treffen, intuitive Entscheidungen für unser Leben. Und je mehr Erfahrung und Wissen wir haben in unserem Fachbereich, können wir auch intuitiv bessere Entscheidungen treffen im Job. Also es wird oft so von Talent gesprochen, ob es jetzt bei Managerinnen ist oder bei Künstlern, Sportlerinnen oder was auch immer. Da wird oft gesagt, ja, die haben halt sehr viel Talent. Aber dieses Talent fußt ja auch auf so und so viele Stunden Training, Übung, Beschäftigung mit der Sache. Also wenn ich mir Bücher durchlese, wenn ich mich in meinem Feld ganz viel damit beschäftige, wenn ich mit Leuten darüber rede, diskutiere, mich informiere, studiere, weiterbilde, dann ist ja meine Intuition natürlich auch viel, viel besser. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, in irgendeine Firma zu investieren, weil ich mich damit noch nicht genug Stunden auseinandergesetzt habe, weil ich damit noch nicht genug Erfahrung habe und dadurch würde ich, genau wie du auch sagst, meiner Intuition noch gar nicht vertrauen. Das heißt, das ist auch wieder so ein Baukastensystem, ne? Also klar, beruflich braucht man da bestimmte, ja, Erfahrungswerte und auch Wissen, um dann sagen zu können, ja, mein Bauchgefühl sagt mir das, wenn ich falsch liege, habe ich halt Pech gehabt, aber trotzdem, ich setze jetzt hier drauf. Und je mehr wir uns mit uns selber beschäftigen, desto sicherer werden wir uns auch bei privaten und persönlichen Entscheidungen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich merke das einfach auch, wenn ich jetzt so gucke in meiner Psychotherapeutenausbildung, ganz am Anfang, wenn man dann lernt, man denkt so viel nach irgendwie so und dann zunehmend wird es intuitiver. Und ich denke halt in 20 Jahren, wenn ich noch mehr Berufserfahrung habe, wird das nochmal ganz anders sein. Ne? Also das ist auch in der therapeutischen Arbeit, in der Begegnung unmittelbar mit den Patienten.
Ja. Und noch eine Studie hast du mitgebracht, wie unbewusste emotionale Informationen intuitiv Entscheidungen verbessern.
Das ist eine Studie von Lufitianto, Duncan und Pearson, 2016 erschienen in der Psychological Science. Und die Forscher haben sich wirklich dafür interessiert, ob wir Menschen wirklich dazu in der Lage sind, unbewusste Informationen für intuitive Entscheidungen nutzen, also ob wir das wirklich nutzen können und ob das uns auch hilft wirklich, also unser Verhalten dann auch verändert. Und in diesem Experiment haben Studierende auf einer Leinwand eine Wolke von vielen sich bewegenden Punkten präsentiert bekommen. Ne? Und die Teilnehmer mussten dann angeben, in welche Richtung sich diese Punktwolke bewegt, also nach links oder nach rechts. Und während die Probanden diese Entscheidung treffen sollten, das waren nicht so krasse Bewegungen, wo es so super obvious war, ne? Also sehr kleine Bewegungen, ne? Während sie diese Entscheidung treffen sollten, haben sie emotionale Fotos präsentiert bekommen, die aber unterhalb der Bewusstseinsschwelle lag. Also das heißt, sie haben das nicht gesehen, dass sie diese emotionalen Fotos hatten. Das war ja unbewusst. Und es waren entweder positive Bilder, wie zum Beispiel ein niedlicher Welpe, oder ein negatives Bild, zum Beispiel so eine gefährliche Schlange. Die Art des Bildes, also ob es positiv war oder negativ, hat angegeben oder war damit assoziiert, in welche Richtung sich die Punktwolke bewegt hat. Zum Beispiel niedliche Welpen nach rechts und Schlange nach links. Ja. Und im Ergebnis hat sich tatsächlich gezeigt, die Probanden, die dieses emotionale Bild präsentiert bekommen haben, die haben schneller und auch genauere Entscheidungen getroffen. Ne? Das heißt, sie waren tatsächlich in der Lage, diese unbewussten Informationen, emotionalen Informationen zu verarbeiten und in ihren Entscheidungsprozess mit einzubauen. Ne? Also da wirklich, diese Beobachtung war schon mal super. Die zweite Beobachtung war aber, die Intuition, also diese intuitiven Entscheidungen haben sich über die Zeit auch verbessert. Also das ist auch ein Lernprozess.
Ja.
Mega gut. Und ein weiteres Experiment, was sie durchgeführt haben, war zu gucken, kann man das auch physiologisch irgendwie noch messen? Und tatsächlich haben die auch die Hautleitfähigkeit der TeilnehmerInnen gemessen. Und das ist ein Indikator für die physiologische Erregung oder auch Stress. Und während sie Entscheidungen über diesen Punkteschwarm da gemacht haben, konnte festgestellt werden, dass die Hautleitfähigkeit die Intuition der Teilnehmer auch vorhersagen konnte. Das heißt, auch wirklich körperlich reagieren wir auch auf diese unbewussten Informationen und dementsprechend entscheiden wir dann auch.
Okay, und was lernen wir jetzt daraus?
Wir lernen daraus, dass es einfach funktioniert, dass wir, wenn wir unbewusst Informationen, also es kann sein, wie du ja eben auch schon gesagt hast, wir lernen ganz viel, wir haben Erfahrungen, wir wissen nicht, wann wir irgendwann diese Erfahrungen irgendwie anwenden müssen, ja, aber das ist einfach, das geht nicht verloren. Auch unbewusste Informationen können uns dabei helfen, dass wir später Entscheidungen fällen können. Also wir müssen nicht immer alles rational abwägen, weil diese Verbindung zwischen diesem Unbewussten und unserem Verhalten ist da und man kann das sogar messen, auch körperlich.
Und da auch wieder die Achtsamkeit, je achtsamer wir uns im Alltag bewegen, desto mehr nehmen wir vielleicht auch wahr und sind uns dessen bewusst, aber selbst wenn wir uns nicht ganz hundertprozentig dessen bewusst sind, funktioniert die Intuition auch. Okay, verstehe. Ah, sehr schön. Ja. Alles klar. Also wir sagen ja auch immer, es ist alles wie ein Muskel und die Intuition kann man auch trainieren wie ein Muskel.
Ganz, ganz wichtig, ja. Also das eine bedingt das andere und wirklich so der Schlüssel ist wirklich die Achtsamkeit. Ne? Wenn wir die Erfahrung, die wir machen, nicht präsent und gegenwärtig machen, ist unser ganzer Fundus an Erfahrung natürlich einfach sehr brüchig, würde ich sagen. Ne? Aber das ist ja unser Fundus. Daraus speisen sich dann diese ganzen Entscheidungen in diesen Intuitionsmomenten, ne? Entscheidungsmomenten.
Und eben auch das Training, sich selber fragen, was man will, wohin man will, weil sonst kann man nicht auf sein Bauchgefühl hören. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil oft, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diese Gespräche, dass man mit einer Freundin oder einem Freund zusammensitzt und der andere sagt, ich weiß aber nicht, was ich will. Also, ne, und dann sagt man, ja, aber hör doch auf deine Intuition. Und dann sagt der andere, ja, aber ich weiß ja nicht, was ich will. Und wenn man nicht weiß, was man will, also so gar nicht, dann kann man auch nicht auf seine Intuition hören. Also das ist ja dann schwierig, wenn man gar nicht, wenn man selber keinen Kompass hat, das Schiff weiß nicht, wohin es fahren muss. Man muss dann schon selber sich einen Kompass zulegen und gucken, ich möchte jetzt in diese Richtung, um dann das Schiff zu lenken. Und dann fühlt man auch den richtigen Weg, wie man das Schiff in die richtige Richtung fährt, was nicht heißt, dass man immer perfekt ist und immer richtig landet. Ne? Man kann auch da immer ins Klo greifen, das ist das Leben, das passiert. Aber ich glaube, man fühlt sich, wenn man auf seine Intuition hört und die trainiert und immer wieder achtsam in sich hineinhorcht, glaube ich, im Leben so ein bisschen besser. So, also hast du nicht auch das Gefühl, dass Leute, die so sehr so achtsam mit sich sind, dass die auch gelassener sind?
Ja, und da ist ja auch wirklich auch so ein größeres Selbstvertrauen. Ich sehe es natürlich auch auf der anderen Seite, eben gerade als du auch dieses Beispiel genannt hattest. Ich hatte da mal so einen Patienten, der kam zu mir und der hat wirklich diese Frage formuliert. Leute sprechen die ganze Zeit vom Bauchgefühl. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung. Weil diese Person so, so unsicher war, niedriger Selbstwert, gar keinen Kompass. Die hatte nichts, woran sie sich festhalten konnte und konnte dementsprechend, wenn jemand sagt, ja, spüren dich hinein, da war nichts. Ja, und da muss man erstmal langsam anfangen, ne, in Beziehung mit sich tatsächlich gehen.
Ja, die Grundlage für die Intuition ist die Beziehung zu sich selber. Das ist schön. Das können wir an dieser Stelle auch nochmal festhalten und in Stein meißeln und so weiter. Eine Studie hast du auch noch mitgebracht, wo es auch um eben die Rolle quasi der Achtsamkeit geht.
Genau, das wollte ich natürlich auch noch mit reinnehmen. Da haben die Zusammenhänge zwischen Achtsamkeit, psychischer Flexibilität und intuitivem Essen untersucht. Also von Cy Reinen et al. 2015 in der Behavior Modification. Ich weiß nicht, ob das euch so ein Begriff ist, dieses intuitive Essen. Ganz einfach gesagt bedeutet das nur, man isst, wenn man wirklich Hunger hat und man hört auf zu essen, wenn man satt ist, ja, statt diese ganzen restriktiven Diätpläne zu folgen, also wo man ja sehr einseitig isst oder nur bestimmte Tageszeiten oder bestimmte Mahlzeiten oder auch Intervallfasten, sondern wirklich so, man hört auf den Körper, was er braucht, das würde er dem schon einfach sagen und was man essen soll, ne? Und die psychische Flexibilität, das hat auch nochmal, oder psychologische Flexibilität, die wird ja definiert als die Fähigkeit, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und je nach Situation das eigene Verhalten bei der Verfolgung von den Zielen und Werten beizubehalten oder zu ändern. Also nochmal genau das, was du eben gerade gesagt hast. Wir müssen wissen, wo wir stehen, in welche Richtung wir wollen, unseren inneren Kompass. Ne? Und in dieser Studie haben sie 306 Probanden untersucht, die auch übergewichtig waren und adipös, die im Rahmen einer größeren Studie untersucht wurden zum Lifestyle und Interventionsmöglichkeiten. Im Rahmen dieser kleineren Studie, die Studie in der Studie quasi, haben sie Fragebögen zur Achtsamkeit bekommen und der psychischen Flexibilität und wurden halt gefragt, ob sie intuitiv essen oder ob da so Verhaltensweisen vorliegen. Beispielsweise, wenn ich auf bestimmte Lebensmittel Lust habe, erlaube ich mir das auch zu essen oder ich esse eher wegen physiologischen Gründen statt wegen emotionalen Gründen. Und im Ergebnis kam heraus, jene, die höhere Werte bezüglich der psychischen Flexibilität haben, die waren natürlich auch achtsamer. Und höhere Werte in Achtsamkeit und psychischer Flexibilität gingen einher auch mit mehr intuitivem Essen. Eigentlich, das ist nur so ein Beispiel mit diesem intuitiven Essen, aber eigentlich, finde ich, sagt das genau das, was wir in dieser Folge auch sagen wollen. Wenn wir achtsamer sind, dann können wir auch eher auf unseren Körper hören, der uns ja die ganze Zeit signalisiert, ob wir Hunger haben oder satt sind, ne, dementsprechend. Und dann können wir auch eher darauf hören.
Ah, wie schön das ist.
Ja.
Sehr schön. Ach, ich liebe diese Studien immer, das finde ich ganz toll. Du hast auch Übungen mitgebracht, und zwar, dass wir wirklich im Alltag immer wieder uns selber Stopp sagen und reinspüren, ne, in uns,
ja,
um auch die Intuition zu stärken. Das ist eine super, ja, eine Trainingseinheit, eine Achtsamkeits- und Intuitionstrainingseinheit.
Ja, ich weiß, es hört sich so ein bisschen, oh, das sagen die doch immer irgendwie in den Folgen, aber es ist halt am Ende auch. Es ist nichts wichtiger, als im Alltag zu stoppen und einfach zu gucken, wie geht's mir gerade? Was macht mein Körper gerade? Was signalisiert er mir gerade? Ja, also nicht nur in großen Entscheidungssituationen dann auf die Intuition zugreifen zu wollen, das ist ein bisschen zu viel verlangt, ne? Weil wir springen ja auch nicht mitten ins tobende Meer rein und schwimmen. Wir fangen erstmal im Planschbecken an und ziehen einfach ein paar Bahnen und so müssen wir das im Alltag auch machen. Wir trainieren den Muskel, bis er stark genug ist, damit wir in Entscheidungssituationen darauf zurückgreifen können. Und ansonsten können wir auch natürlich üben und nochmal gucken, was gab es für Entscheidungssituationen in meinem Leben? Wie habe ich mich da gefühlt und wie habe ich mich verhalten? Weil wir lernen ja dazu. Also unsere Intuition kann sich verändern. Und wenn wir mal falsch gelernt haben, learning by doing. Ne? Das nächste Mal haben wir schon wieder was dazu mitgenommen an Erfahrungsschatz.
Und an dieser Stelle kommt wieder ein Buchtipp von mir. Die fallen mir dann auch immer ein, während wir so reden. Und das ist wirklich auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es schon zweimal gelesen, weil es so zauberhaft ist. Es heißt, sich selbst vertrauen. Und darum geht's ja bei der Intuition, dass wir uns selbst vertrauen. Weil oft ist es so, wir haben vielleicht eine Entscheidung und dann fragen wir andere. Aber dann kriegen wir nur die Intuition der anderen aufs Brot geschmiert. Und das Wichtigste ist doch, sich selbst zu vertrauen. Das heißt, kleine Philosophie der Zuversicht, sich selbst vertrauen. von Charles Pépin. Das ist ein französischer Philosoph. Die kleine Philosophie der Zuversicht. Das ist so niedlich. Und er schreibt so schön. Er sagt genau das, was du eben gesagt hast. Deswegen fiel es mir auch ein. Wir können unseren Radius immer wieder vergrößern. Es gibt ja diese Formulierung der Comfort Zone. Ja, und das ist schon ein Running Gag geworden, weil viele Leute sagen, ja, aber die Comfort Zone ist doch comfortable. Also die ist doch bequem, die ist doch gemütlich. Da will ich doch gar nicht raus. Ja, also wir sind zum Beispiel, stellt euch mal vor, ein Kreis, ihr seid da drin, ja, in der sogenannten Comfort Zone. Ihr macht alles immer genau wie immer. Wenn man da immer drin bleibt, langweilt man sich zu Tode und erlangt auch kein Selbstvertrauen. Man denkt, oh nein, ich kann nichts, weil ich mache lieber immer das Gleiche jeden Tag, da kann mir nichts passieren. Wenn aber mal etwas passiert, was unerwartet ist, und das muss nicht unbedingt nur eine Corona-Pandemie sein, kann aber auch eine Corona-Pandemie sein oder auch irgendwas anderes. Die S-Bahn fällt auf, das weiß der Teufel. Dann wisst ihr nicht weiter, weil ihr immer nur das Gleiche gemacht habt. Ja, als Beispiel. Ich glaube nicht, dass das so viele Menschen machen, aber nur als Beispiel. Wenn ihr aber ein ganz kleines bisschen mal rausgeht aus der Comfortzone, also ein bisschen aus diesem Kreis und vielleicht in den nächsten Kreis, der da drum ist, und da irgendwas ausprobiert, was ihr noch nie ausprobiert habt. Irgendwas, wo ihr sagt, da habe ich richtig was gelernt. Da habe ich mich vorgewagt und ich habe richtig einen Schritt gemacht. Dann könnt ihr wieder zurückgehen in die Comfortzone. Das ist euer Zuhause, das gemütlich auf dem Sofa oder wie auch immer ihr das metaphorisch sehen wollt. Dann geht ihr beim nächsten Mal noch ein Stückchen weiter und wieder zurück und noch ein Stückchen. Und genau diesen Vorgang beschreibt auch Charles Pépin so schön in diesem Buch, dass wir auf diese Art und Weise Selbstvertrauen erlangen und uns dann immer mehr selbst vertrauen. Also das ist
schön.
Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Das ist auch sehr schön geschrieben, das Buch. Eine Übung hast du noch, oder?
Die Übung wäre die Meditation jetzt. Das wäre es.
Okay, genau. Das ist die Übung, genau, von der wir schon am Anfang natürlich immer gesprochen haben. Und was ist das für eine Übung?
Das ist eine Übung, wo wir nochmal genau gucken, was sind unsere Gefühle, eigentlich Körperempfindung in verschiedenen Situationen, in denen wir eine Entscheidung treffen können. Also von einer ganz kleinen Situation, wie beispielsweise Menükarte, was will ich essen, oder halt auch etwas Größeres, was schwieriger ist.
Gott, da kommt bei mir immer die Antwort, das mit Sahnesoße. Meine Intuition sagt immer irgendwas mit Sahnesoße.
Bei mir ist es Pommes, irgendwo wo Pommes dabei ist.
Mein Cholesterinspiegel findet diese Intuition nicht so gut, glaube ich. Aber ich will immer irgendwas mit Sahnesoße essen. Und mein Junge, Pommes, sehr schön. Hätten wir das auch geklärt an dieser Stelle. Also macht's euch gemütlich. Guckt, ja, wie eure Werte sind, was euch wichtig ist, was ihr vielleicht in den nächsten 12 oder 6 Monaten auch erreichen wollt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei der Intuition, um drauf zu hören, wo wollt ihr hin und wie könnt ihr eben euer Selbstvertrauen stärken wie einen Muskel mit natürlich Achtsamkeit, mit Achtsamkeitsübungen, mit immer wieder innehalten, auf euch hören, hört auf euch und dann werdet ihr immer selbstbewusster. Dann danke ich euch wie immer für eure Zeit, weil ihr wisst, Zeit und Aufmerksamkeit ist das Wertvollste, was der moderne Mensch gerade hat. Also wir alle. Deswegen ganz viel Spaß bei der Übung, beim Intuition finden und ich sage mal hören und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der wir deine Intuition etwas genauer betrachten. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Während dieser Übung werden wir uns einige Entscheidungen in deinem Leben ansehen. Kleine, aber auch größere. Und schauen, welche Rollen deine Intuition dabei gespielt hat. Verbinde dich zunächst mit deiner Atmung. Werde dir bewusst, wie du ein- und ausatmest. Die Atmung passiert immer. Es ist eine Konstante in dir, in deinem Leben. Und du kannst immer zu dieser Konstante zurückkehren. Auch während dieser Übung. Gehen wir zurück zu deinem letzten Restaurantbesuch. Es ist ein Restaurant, in dem du noch nie warst und die Gerichte nicht kennst. Du hast vielleicht ein bisschen überlegt, aber ohne viel nachzudenken, hast du dich dann für ein Gericht entschieden. Schau dir diesen Moment noch einmal genau an. Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf, als du deine Wahl getroffen hast? Welche Körperempfindungen waren da? Vielleicht gab es auch Assoziationen von anderen Gerichten, die dir jetzt wieder einfallen. Gab es vielleicht irgendwelche Gefühle? Oder hat dich vielleicht beeinflusst, mit wem du im Restaurant warst? Und nun gehen wir zur nächsten Situation. Wann hast du das letzte Mal eine unbekannte Person neu kennengelernt? Wie hast du dich gefühlt, als ihr die ersten Worte miteinander ausgewechselt habt? Hattest du ein bestimmtes Bauchgefühl gegenüber dieser Person? Welche Körperempfindungen konntest du wahrnehmen? Und welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Oft wird uns schon im Moment bewusst, wir viben total oder eher nicht, obwohl du noch gar nicht so viel über diese Person weißt. Bleib genau bei diesem Empfinden und beobachte es ganz neugierig. Vielleicht findest du auch einen Vergleich oder eine Metapher für diese Beobachtung. Es ist wie oder es fühlt sich an, als ob. Und nun kommen wir zur letzten Situation, die vielleicht etwas schwieriger ist. Standest du schon einmal vor einer großen Entscheidung? Vielleicht bezüglich deiner Partnerschaft. Soll ich mich trennen oder bleiben? Oder einer großen Jobentscheidung? Soll ich kündigen oder soll ich etwas Neues anfangen? Erinnere dich an diese Situation und erinnere dich auch gleichzeitig daran, dass sie in der Vergangenheit liegt. Und du aus der sicheren Entfernung draufschaust. Welche Körperempfindungen hattest du in dieser Situation? Vielleicht ein Kloß im Hals, ein Stein im Bauch? Welche Gedanken oder inneren Bilder waren in dieser Situation? Vielleicht das Bild einer Sackgasse. Versuche dabei, auf spontane Gedanken zu achten und nicht in einen rationalen Diskurs zu gehen. Welche Emotionen waren da? Unsicherheit, Angst, Zweifel? Egal, wie du dich entschieden hast und was dabei herauskam, es geht nur darum, dass wir den Empfindungen Raum lassen. Und nun kommen wir langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Auch im Alltag kannst du immer wieder innehalten und deinem Körper zuhören. Er trägt Unmengen an Erfahrungen in sich, die dir Antworten geben können. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben. Thank you.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.